Geschichten aus der Bibel. Josaphat. Das ist König Josaphat.
Oh, hallo.
Er war ein König der Juden. Er war ein guter König.
Yeah.
Er stärkte Juda und tat, was in den Augen Gottes richtig war. Er folgte Gottes Geboten und Gott war bei ihm. Es gab andere Länder um Juda herum, die Krieg gegen Juda führen wollten. Und eines Tages kamen Boten zu Josaphat.
Hey, Josaphat!
Und sie sagten, dass Armeen von 3 Königreichen zu Juda marschierten.
Oh no.
Josaphat war von dieser Nachricht sehr erschreckt und bat Gott um Rat.
Hey, everyone! Hey!
Dann sagte er allen Menschen in Juda, sie sollen fasten. Die Menschen aus allen Städten Judas kamen nach Jerusalem, um Gott um Hilfe zu bitten. Josaphat stand vor dem ganzen Volk und betete zu Gott. Er bat um Gottes Hilfe und sagte, »O Herr, Gott unserer Väter, du bist stark und mächtig, niemand kann dir standhalten.« Er erzählte Gott von dem, was Gott zuvor für das Volk Israel getan hatte und bat ihn, die Armeen zu stoppen, die zu ihm kamen. Er sagte, wir sind machtlos gegen diese mächtige Armee, die uns angreifen werden. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber wir bitten dich um Hilfe. Alle Männer von Juda standen vor Gott mit ihren Frauen und Kindern. Der Geist Gottes kam auf einen der Männer, die dort standen, und er sagte, hört, hört alle, ihr Menschen von Juda und Jerusalem, das ist, was der Herr sagt. Habt keine Angst. Er sagte ihnen, dass sie morgen gegen die Armeen losziehen würden, aber sie müssten nicht kämpfen, weil Gott bei ihnen sein würde. Dann lobte König Josaphat und das ganze Volk Gott dafür. Am nächsten Morgen zog die Armee Judas in den Krieg. Josaphat sprach zu ihnen, glaubt an den Herrn, euren Gott, und ihr werdet standhaft bleiben können. Josaphat schickte seine Sänger vor das Heer und sie lobten Gott, als sie das Heer anführten. In dem Moment, als sie anfingen, Gott zu loben, sorgte Gott dafür, dass die Armeen der anderen Königreiche begannen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Als die Armee von Juda das Schlachtfeld erblickte, waren die Feinde besiegt und keiner von ihnen war entkommen. Die Armee von Juda ging hin und holte die Wertsachen aus dem Tal. Und es waren so viele, dass sie 3 Tage brauchten, um alles einzusammeln. Sie lobten und dankten Gott, der ihnen den Sieg gegeben hatte. Danach gingen sie zusammen nach Jerusalem und lobten Gott, der die Armeen der Feinde besiegt hatte. Und im Königreich Juda herrschte wieder Frieden.
Ihr könnt sie aber nochmal nachlesen, das empfehle ich auch ausdrücklich, 2. Chronik 20. 30 Verse, die werde ich jetzt nicht vorlesen, aber lest sie mal gerne zu Hause. Und diese Geschichte nimmt uns mit hinein in eine Zeit, fast 3000 Jahre her, und uns wurde ja erzählt, König Josaphat und seine Leute waren herausgefordert. Und ich habe es provokativ genannt, Lobpreis gewinnt. Und die Frage ist im Grunde, wie wir in unseren Herausforderungen und Krisen, wie wir da reingehen und was wir tun und wie Gott uns da helfen kann. König Josaphat war einem Überraschungsangriff und übermächtiger Feinde sozusagen ausgesetzt. Und ich finde, das passt gut auch in unsere Zeit. Nicht nur wegen Corona, sondern wir haben ja alle naselang irgendwie Herausforderungen zu meistern. Und es lohnt sich, dem entlang zu gehen. Und ich habe extra so ein paar Bilder aus dem Videoclip herausgeschnitten. Und das Erste, was uns gesagt wird von Josaphat, gleich am Anfang dieses Kapitels, dass er tat, was recht war in den Augen Gottes. Und das ist schon mal bemerkenswert, denn das wird nicht von vielen Königen gesagt. Im Grunde wird es nur von 7 Königen gesagt, inklusive Josaphat. Und von 29 anderen Königen wird gesagt, sie taten, was böse war in den Augen Gottes. Ich finde das deswegen auch so bemerkenswert, weil uns von Josaphat im Kapitel vorher ausdrücklich berichtet wird, dass er auch eigenmächtige Wege ging. Da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und das Erste, was uns von der Geschichte her gezeigt wird und erzählt wird, ist, dass Josaphat erschrickt. Drei Armeen kommen auf die Stadt zu und dass er erschrickt, ist völlig naheliegend. Und das erlaubt uns mal kurz innezuhalten und zu überlegen, wenn uns so eine Herausforderung auf dem falschen Fuß erwischt, wenn eine Krise in unser Leben hereinbricht. Und es ist ja ganz oft so, dass sich das nicht schon Wochen oder Monate vorher anbahnt, sondern plötzlich ist sie da. Wie reagieren wir gewöhnlich? Also bei dem, was wir selber vielleicht schon durchgemacht haben, mal kurz erinnern, wie sind wir da reingegangen? Manchmal ist ja so, dass man dann für einen Moment erstmal gelähmt ist und gar nicht weiß, was jetzt dran ist. Josaphat, es wäre völlig menschlich gewesen, wenn er angesichts dieser drei heranrückenden Heere seine Offiziere zusammentrommelt und sofort in Kampfstellung geht. Ja, also eigentlich strategisch völlig naheliegend, dass er das tut. Und das tut er nicht, sondern das Erste, was uns erzählt wird von Josaphat, ist, dass er Gott um Rat bittet. Und das erlaubt uns, mal zu prüfen, wie gehen wir in solche Herausforderungen hinein. Dass er das an dieser Stelle so tut, ist eben auch nicht selbstverständlich, denn im Kapitel vorher wird uns berichtet, wie Josaphat verleitet von König Ahab, dem König von Israel, also vom Nordreich, in den Krieg zieht gegen Ramoth. Und das wird dann auch ausführlich beschrieben. Und man hat so den Eindruck, Josaphat, der wollte eigentlich schon nochmal Gott fragen, ob das dran ist. Aber dann ziehen sie los und das Ganze wird ein Desaster. König Ahab stirbt im Kampf. König Josaphat kommt man gerade mit dem Leben davon und sie gewinnen überhaupt nichts. Und vielleicht kennst du das, so Kämpfe, wo man hinterher den Eindruck hat, das war eigentlich völlig unnütz. Merkt man ja manchmal erst hinterher. Und ich kann mich an einige Kämpfe in meinem Leben erinnern, wo ich hinterher dachte, was hatte ich da jetzt eigentlich geritten? Ging es nicht am Ende nur darum, dass ich am Ende Recht behalte? Und nüchtern betrachtet, wäre dieser Kampf eigentlich, hätte man sich sparen können. Kostet viel Zeit und Kraft und war völlig unnütz. Und so einen Kampf hatte Josaphat eben hinter sich. Ein völlig unnützer Krieg. Und letztlich führte der auch ins Debakel. Ich möchte ausdrücklich an der Stelle betonen, dass ich nicht meine, dass man jedem Konflikt aus dem Weg geht. Im Gegenteil, Konflikte sind dazu da, dass man sie löst, dass man sie auf den Tisch bringt, miteinander anguckt und dann auch wirklich darüber sich auseinandersetzt, was ist jetzt dran. Aber es gibt so unnütze Kämpfe und es gibt ein Wort im Buch der Sprüche, was ganz gut passt. Es ehrt einen Menschen, wenn er nicht unnütz streitet. Nur ein törichter Streithahn wettert sofort los. Und von Josaphat wird eben erzählt, dass er an dieser Stelle nicht sofort loswettert, sondern sich erstmal mit Gott berät. Also es gibt diese unnützen Kämpfe, aber es gibt ja auch Kämpfe, wo es sich tatsächlich lohnt zu kämpfen. Also sich innerlich zu wappnen und wirklich in so eine Kampfhaltung dann auch einzusteigen, damit man auch wirklich die Herausforderung meistern kann. Und das ist manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden. Was sind unnütze Kämpfe und was sind nützliche Kämpfe? Aber so ein paar Dinge, die erschließen sich dann vielleicht schon. Es gibt ja so Krankheiten, schwere Krankheiten und medizinisch betrachtet scheint es so zu sein, dass wenn jemand nach vielleicht dem ersten Schock, wo man dann erstmal wie gelähmt ist, aber sich dann innerlich wappnet und sagt, also diese Krankheit, die möchte ich jetzt auch überwinden, dass die Heilungsaussichten von so jemandem größer sind als jemand, der dann völlig resigniert und eigentlich gar nicht mehr die Kraft aufbringt, sich zu wappnen. Schon klar, Gesundheit und Krankheit liegt nicht immer in unserer Hand und auch nicht immer in der Hand der Mediziner. Aber trotzdem macht es einen Unterschied, ob ich mich wappne oder ob ich schon von vornherein aufgebe. Oder das Thema Gerechtigkeit. Es gibt Kämpfe, wo es darum geht, für Gerechtigkeit einzutreten. Nicht einfach dran vorbeizugucken, wenn jemandem Unrecht geschieht, sondern sich auf die Seite vielleicht auch von Schwächeren und von Entrechteten zu stellen und für Gerechtigkeit einzutreten. Oder auch dafür zu kämpfen, dass die Hoffnung, die wir in Jesus haben, dass viele Menschen davon erfahren. Auch das erfordert ja eine gewisse Kampfhaltung, vielleicht würdet ihr es anders nennen, aber eine Bereitschaft, dafür auch einzutreten, sich aufzumachen und dafür auch Energie und Zeit zu investieren. Und da sind wir wieder bei Josaphat, denn er war offensichtlich lernfähig. Also nach diesem unnützen Krieg an der Seite von Ahab, König Ahab, ist er offensichtlich nochmal in sich gegangen und danach wird erzählt, wie er durchs ganze Land zieht und seine Landsleute daran erinnert, dass es nur einen wahren Gott gibt und dass es sich ziemt, dass es wichtig ist, dass wir mit unserem ganzen Leben diesen einen Gott anbeten. Es gibt auch Kämpfe, die wir uns nicht aussuchen. Eben dann, wenn Dinge über uns hereinbrechen. Und es gibt ein Wort von Jesus, was ich sehr ermutigend finde. Das hat er mal seinen Jüngern gesagt. Da sagt er wortwörtlich, in der Welt habt ihr Bedrängnisse. Manche Übersetzungen lauten auch, in der Welt habt ihr Angst. Aber wörtlich steht da, in der Welt habt ihr Bedrängnisse. Aber seid getrost, seid mutig. Ich habe die Welt überwunden. Das ist die Verheißung, die wir haben, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir in unseren Herausforderungen und Krisen eben nicht alleine sind. Was macht Josaphat als nächstes? Und wir finden im weiteren Verlauf ganz konkrete Schritte eines Krisenmanagements. Und die lohnt sich mal genauer anzuschauen. Also das Erste haben wir schon sozusagen gehört. Er berät sich mit Gott, wofür er jetzt kämpfen soll, was er machen soll. Das Zweite, was er macht, ist, dass er im ganzen Land ein Fasten ausrufen lässt. Also, dass er die Menschen einlädt, auf all das zu verzichten, was sie davon ablenkt, sich jetzt auf Gott zu fokussieren. Auf Essen, auf Süßigkeiten, auf Social Media, Smartphone, all die Dinge, die sie damals nicht hatten. Aber wenn man das auf heute überträgt, dann kann man das vielleicht so sagen. Es gibt ja Fastenzeit in der Passionszeit, aber auch die Adventszeit ist ursprünglich mal eine Fastenzeit gewesen. Aber man kann auch zwischendurch fasten. Und vielleicht sind so Herausforderungen und Krisen, wo einem ja manchmal sowieso etwas auf den Magen schlägt, dann auch so Phasen, wo man bewusst mal auf Dinge verzichtet, um sich ganz bewusst auf Gott auszurichten. Und das Dritte, was er dann macht, also er berät sich mit Gott, er lässt ein Fasten ausrufen und dann versammelt er das ganze Volk. Und auch das ist eine bewusste Entscheidung, nicht das Problem zu fixieren. Er hätte jetzt ja alle Mann an die Stadtmauer versammeln können und dann starren sie die ganze Zeit darauf, wie weit der Feind schon herangerückt ist. So wie die wie das Kaninchen vor der Schlange, völlig gelähmt. Und das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, macht er nicht, sondern er versammelt das ganze Volk und gemeinsam richten sie sich auf Gott aus. Und das finde ich total wichtig, auch ja, für uns heute, dass wir Herausforderungen, das ist auch ein Sinn von Gemeinde, wir sind ja Weggefährten und dazu gehört auch, dass wir einander Anteil geben und Anteil nehmen an den Herausforderungen und Krisen, die wir erleben. Da hat uns Gott hineingestellt in eine Gemeinschaft und es lässt sich dann manchmal so eine Herausforderung leichter meistern, wenn wir sie miteinander meistern. Oder wenn andere zumindest darüber im Bilde sind und dann vielleicht sich mit mir dann auch auf Gott ausrichten. Aber eben auch B, sich gemeinsam auf Gott zu fokussieren. Nicht die Krise, nicht das Problem anzustarren, sondern auf Gott zu blicken. Und dann betet Josaphat. Und dieses Gebet, also nochmal ans Herz gelegt, lest 2. Chronik 20. Aber so ein paar Dinge, die fallen mir dann auch auf im Gebet. Das Erste, er rückt Gott nicht sofort mit dem Problem ans Herz, sondern er appelliert an Gottes Größe und Macht. Er preist Gott für seine Größe und Gnade. O Herr, du bist stark und mächtig. Und ich glaube, das kann einem auch schon mal helfen, mit so einer Herausforderung, mit einer Krise, die ja manchmal gewaltig sein kann, gut umzugehen. Dass wir uns nicht auf die Größe der Krise fokussieren, sondern auf die Größe Gottes. Das ist das Erste, was er macht. Das Zweite, was er macht, ist, dass er Gott an das erinnert, was er schon in der Geschichte Israels getan hat. Und damit erinnert er sich ja auch selber und das ganze versammelte Volk. Und dann erst benennt er das Problem. Und dann, das ist der vierte Schritt im Gebet, bekennt er, also er gesteht sich selber ein, aber er bekennt vor Gott und vor der versammelten Mannschaft, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen. Und das finde ich stark, dass der mächtigste Mann, Judas, dass der vor versammelter Mannschaft bekennt, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist Größe und auch Demut. Und so legt er Gott im Namen des ganzen Volkes das Problem hin und er bittet Wegweisung, er bittet seinen Beistand. Was tut Gott? Er antwortet, aber jetzt nicht durch Josaphat, sondern durch einen Leviten, der hier seinen einzigen Auftritt hat, Jahaziel. Der tritt heraus und verkündet, was Gott ihm gesagt hat. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, wie viel Freiraum geben wir Gott eigentlich in unseren Versammlungen, außerhalb des vorgefertigten Ablaufs zu uns zu sprechen? Habt da keine Antwort drauf? In unserem Bezirk sind wir da noch nicht sehr weit gekommen, würde ich sagen. Also bewusst Freiräume einzubauen in unseren Gottesdienstabläufen, wo wir Gott die Möglichkeit geben, auch außerhalb des Protokolls sozusagen zu uns zu sprechen. Wie offen sind wir dafür eigentlich? Ich finde ja schon, es ist viel gewonnen, wenn wir in einen Gottesdienst gehen und die Erwartungshaltung haben, dass Gott jetzt zu mir spricht durch das, was vorbereitet ist. Aber an der Stelle frage ich mich, wie viel Freiraum geben wir Gott auch außerhalb dessen, was wir uns ja mit guten Gründen auch so, was wir an Ideen investiert haben, was wir vorbereitet haben, was ja auch gut und richtig ist, aber wie viel Freiraum geben wir Gott außerhalb des Protokolls? Wäre nochmal ein Thema für sich, aber Gott antwortet eben durch Jahaziel und er sagt zu dem ganzen versammelten Volk, habt keine Angst, es ist nicht euer Kampf, sondern meiner. Zieht dem Feind morgen mutig entgegen, aber ihr müsst nicht kämpfen. Seht einfach, was ich machen werde. Was für eine Zusage. Ich stelle mir so meine Herausforderung vor und wo ich mich wappne, um sie zu meistern. Und Gott sagt mir, du musst gar nicht kämpfen. Du musst einfach nur zuschauen, was ich mache. Das nächste, was wir sehen, das ist nochmal die Zusage. Und das nächste, was wir sehen, ist, wie König Josaphat mit allen zusammen dann auf die Knie geht und Gott lobt und preist, bevor der Kampf überhaupt gewonnen ist. Aber da loben und preisen sie schon Gott für diese Zusage. Noch ist gar nichts gewonnen, aber das ist der Moment, wo sie Gott loben und preisen. Und diese waghalsige oder wagemutige Lobpreisstrategie, die bestimmt dann auch die weiteren Schritte. Es sind Vertrauensschritte, es sind Glaubensschritte, die sich an Gottes Zusage orientieren. Und das nächste, was wir sehen, ist, wie König Josaphat mit seiner Armee dem Feind entgegenzieht, das ist ja auch ein mutiger Schritt, noch ohne zu wissen, wie Gott handeln wird, wappnen sie sich und ziehen dem Feind entgegen und sie verlassen sich in diesem Moment eben auf Gottes Zusage. Und ich glaube, das ist auch heute oft bei uns der Fall, dass wir eingeladen sind, mutige Schritte zu gehen, ohne im Detail zu wissen, was Gott tun wird. Aber das sind dann Glaubensschritte. Das wird uns selten so gelingen, dass wir im Sofa sitzen bleiben und jetzt einfach mal Gott bitten, er soll machen und dann macht er das, sondern ganz oft ist es ja so, dass Jesus uns herausfordert, konkrete Schritte zu gehen und dann erst im Vollzug merken wir, wie Gott dann wirkt. Jesus sagte mal zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, worum ihr im Gebet auch bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Dann werdet ihr es auch erhalten. sehr gewagt. Ich sage es nochmal. Worum ihr im Gebet auch bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dann werdet ihr es auch erhalten. Es ist in sich irgendwie unlogisch, aber das ist die Verheißung, dass wir so beten sollen, als hätten wir es schon empfangen. Und als wollte König Josaphat diese vertrauensvolle Haltung unterstreichen, schickt er die Lobpreisband an die Spitze des Heeres. Das ist wirklich verrückt. Die schickt er voraus und dann singen sie, preist den Herrn, denn seine Güte hört niemals auf. Und das ist nicht einzigartig in der Bibel. Ähnliches finden wir bei der Einnahme von Jericho. Da wird ja auch sozusagen die Lobpreisband zusammen mit dem Posaunenchor vorne weggeschickt. Und dann erleben sie auch, wie Gott da siegreich ist. Und so tun sie das hier auch. Und ich stelle mir das jetzt vor. Stell dir vor, du stehst vor einer gewaltigen Herausforderung, berätst dich mit Gott, also machst es so wie Josaphat, berätst dich mit Gott, fastest, betest und hörst. Und dann lobst und dankst du Gott, als hättest du die Herausforderung schon gemeistert. Also so wäre das jetzt 1:1 angewandt auf unsere Herausforderung. Und der Rest ist dann schnell erzählt, schön im Clip festgehalten, wie sich die Feinde dann gegenseitig dezimieren. Und ob das, es bleibt ja ein Rätsel, warum sie das tun, ob die Lobpreisband sie so verwirrt hat, dass sie das getan haben. Es bleibt ein Geheimnis und da fließt natürlich Blut. Und das ist ja aus heutiger Sicht manchmal sehr anstößig. Da lesen wir schwer drüber weg, dass da so viele Menschen sterben müssen. Aber die Israeliten erleben an dieser Stelle, wie Gott ihnen beisteht, diese Herausforderung zu meistern. Und dann können Josaphat und seine Leute eigentlich nur noch staunen, wie Gott das alles eingefädelt hat. Und am Ende danken sie Gott, loben und preisen ihn, machen fette Beute. Es braucht ein paar Tage, bis sie die dann zurückbringen in die Hauptstadt. Und dort feiern dann alle die Größe Gottes. Dieser Ort, wo Gott dafür gesorgt hat, dass die Israeliten diese Herausforderung meistern, beziehungsweise er hat sie ja für sie gemeistert, der heißt bis heute Lobetal. Also ein für alle Male festgehalten, das Lobetal, man kann auch übersetzen Segenstal oder Lobpreistal. Und nicht weit weg von diesem Lobetal befindet sich der Ort Bethlehem, in dem Jesus 750 Jahre später das Licht der Welt erblickt. Und Jesus, sein Name ist Programm, heißt ja nichts anderes als Gott hilft oder Gott rettet. Und das tut Jesus durch sein Leben, durch sein Wirken, dadurch, wie er Menschen begegnet, wie er ihnen ja neu ans Herz legt, wie großartig Gott ist und dass Gott nichts anderes für sie im Sinn hat als unendliche Liebe. Gerade diejenigen, die sich disqualifiziert fühlten für diese Liebe Gottes, die holt er mit hinein in diese Liebe Gottes. Durch das, was er sagt, durch das, was er tut, wie er Menschen heilt. Aber eben auch durch sein Sterben, durch sein Leidensterben und durch sein Auferstehen. Und in einem Wort in Matthäus heißt es, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. So hat er den Tod besiegt und so hat er auch die Macht von Sünde und Schuld gebrochen, sodass wir berufen sind zu einer Freiheit von eben diesen Mächten in uns und auch um uns herum und ja berufen hat zu einem Leben, wo wir immer wieder erleben dürfen, wie Gott uns beisteht, auch in unseren Herausforderungen. Und die Frage ist, ob du das glauben kannst, dass das auch heute, so wie Josaphat und seine Leute das damals erlebt haben, ob du das heute auch so erleben kannst und dich darauf einlässt, auf diesen Gott. Gott sieht deine Herausforderungen und Kämpfe und er kämpft für dich. Er kämpft nicht jeden Kampf mit. Bei den unnützen Kämpfen werden wir erleben, dass Gott da nicht mitmacht. Aber bei den Kämpfen, wo es drauf ankommt, da dürfen wir erleben, dass Gott an unserer Seite ist und uns nicht hängen lässt. Allerdings ist uns nicht verheißen, dass wir ständig Siege erringen. Manchmal werden wir empfindliche Niederlagen einstecken müssen. Und manchmal werden wir schmerzhafte Erfahrungen machen und es wird nicht schnell gut werden. Und trotzdem dürfen wir auch da erleben, wie Jesus uns beisteht, auch in schweren Krankheitszeiten, wo es darauf ankommt, die Geduld zu behalten, dass Gott uns beisteht, uns Kraft schenkt, jeden Tag neu. Und sowohl in unseren Niederlagen, aber auch in unseren Siegen werden wir erleben, dass Jesus treu ist und an unserer Seite bleibt. Und dabei zu wissen, dass Jesus selber ja Leiden durchlebt hat und genau weiß, wie uns zumute ist, das allein finde ich schon tröstlich. Aber immer wieder werden wir auch die Erfahrung machen, dass er uns Kraft schenkt, Dinge auszuhalten, die wir nicht ändern können, aber auch immer wieder Siege erleben, wo wir Krisen überwinden, wo Krankheiten besiegt werden durch Gottes Kraft. Beides ist uns verheißen und beides dürfen wir aus seiner Hand nehmen. Und eins bleibt gewiss, Jesus sagte es seinen Jüngern und das gilt bis heute, ich werde bei euch sein bis an der Weltende, bis an das Ende der Zeit. Lobpreis gewinnt, uns immer wieder auszurichten auf Gottes Größe und Macht und nicht so sehr die Probleme und Herausforderungen, Krisen zu fixieren, sondern von Gott her Kraft zu schöpfen. Dazu sind wir eingeladen. Amen.